Okay, los.
Music Me, der Pop-Podcast.
Hallöchen, wir sind's wieder, Mona
und Pia.
Und heute, wie gewohnt, am Montag, ja. Natürlich. Heute mit einer neuen Folge, einer ganz besonderen, etwas, ich möchte sagen, heute wird's nerdy.
Nerdy, ja,
heute
sehr nerdy.
Heute wird's richtig nerdy für alle Musikliebhaber und Liebhaberinnen, Musik-Nerds unter sich.
Ja,
so
total.
So eine Folge wird das heute. Vorher wollen wir aber noch auf die letzte Folge gucken und uns da auch nochmal bedanken an euch, die da fleißig Kommentare geschrieben haben. Das finde ich ja fantastico, weil dann wird das hier eben so interaktiv. Dann sieht
total,
man, ach, da ist jemand, der hört das wirklich nicht nur unsere Mutter. Und deswegen, also unsere Mütter, wir haben nicht die gleiche Mutter.
Das wäre jetzt,
hier seht ein eigenes Zwilling. Und zwar Billie Eilish, My Love, hat gepostet, die Folge ist so cool. Es gab so viele Punkte in der Folge von Billie, die sie noch nicht kannte. Und das finde ich voll cool, dass trotzdem jemand, der Billie Eilish, My Love heißt, dass wir dem noch was sagen konnten. Also richtig cool. Und Florian hat geschrieben, die Folge war sehr nice. Ich habe direkt wieder Lust bekommen, Hit Me Hard and Soft zu hören.
Voll cool. Danke, danke.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das fleißig kommentiert und teilt, und das reposten wir natürlich auch alles immer gerne und quatschen dann eben hier im Podcast drüber, damit wir, wie gesagt, da ein bisschen Interaktion hier reinbekommen. So, und jetzt also die Nerdy-Folge, und da bin ich so wirklich sehr gespannt, was ihr da unter die Folge postet, weil wir wollen natürlich eure Lieblingsalben auch hören. Es geht
auf
um Apple Musics 100 beste Alben aller Zeiten.
Ja, quasi. Erstmal, was für eine Aufgabe, 100 besten Alben.
Ja, also das rauszu, ich meine, Rolling Stone hat ja 500 beste Alben aller Zeiten.
Ja.
Und wir besprechen natürlich weder 500 noch 100, sondern wir schauen uns die Top 10 mal an und vergleichen das mit uns und haben natürlich auch unsere Top 10 gemacht. Wir wissen nicht voneinander, wer welche Alben ausgesucht hat. Aber das würde mich brennend interessieren, was für euch eure Top 3, eure Top 5, euer Top 1 Album ist. Also das könnt ihr gerne da mal drunter
und wir
posten.
Wir wollten eigentlich nur Top 5 machen, es hat aber nicht geklappt.
Nein. Ich konnte mich nicht beschränken auf 5, glaube ich. Also, es geht um die besten Platten aller Zeiten aus dem 21. Jahrhundert, zusammengestellt von einem Expertenteam von Apple Music. Das ist eine ausgewählte Gruppe von Künstlern, Künstlerinnen, Songwritern auch, also Leute vom Fach, Producern, Branchenexperten. Und die Liste ist halt unabhängig von den Streaming-Zahlen jetzt auf Apple Music. Also
eigentlich wie die Grammys ein bisschen.
Stimmt, ein bisschen so ein eigenes Expertenkomitee. Es ist der Geschmack von diesen Experten, die Einschätzungen, was die Alben für die Gesellschaft gemacht haben, wie die aber auch die Musik geprägt haben. Darum geht es jetzt. Und es geht los mit Platz Nummer 10. Und zwar 2016 Beyoncé Lemonade Album. Ich habe das mal verglichen immer mit Rolling Stone. Da ist es auf Platz 32. Also immer noch okay. Nur mal zur Einordnung. Ich war 24, du warst 18 2016, als das rauskam. Einfach, dass man so ein bisschen weiß, wie hat das uns geprägt. Ich gehe komplett mit. Eins meiner All-Time-Favorite-Alben, von Beyoncé immer noch auch nach Cowboy Carter, mein Lieblings-Beyoncé-Album.
Ich finde es auch ein richtig krasses Album. Ich finde auch das, was die gesagt haben in dem Apple Music-Interview dann, dass Daddy Lessons hätte auch auf Cowboy Carter sein können.
Ja.
Den Song mag ich auch am liebsten von dem Album. Ich habe das gar nicht mitbekommen, als das Album rausgekommen ist. Ich weiß auch nicht, war da irgendwie noch voll woanders. Mein Album, was ich von Beyoncé mal gehört habe, war immer Four. Das war das Einzige, was ich jahrelang gehört habe. Ja, voll komisch.
Ja, das ist ja noch
noch jünger. Ja. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, wahrscheinlich meine Eltern gehört und deswegen habe ich das dann auch gehört.
Ja.
Und das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Krass. Aber habe ich dann gehört, nachdem Rolling Stone diese Liste, als ich die entdeckt habe. Und ja, ist ein krasses Album.
Das ist das sechste Album, das heißt, du hast zwei Alben vorher bist eingestiegen und hast dann gedacht, das reicht jetzt auch. Ihr sechstes Album, es ist... wie du sagst, so krass. Ich meine, da waren Songs drauf wie Hold Up, Daddy Lessons, Formation, Freedom. Also das sind ja Hymnen.
Total.
Und halt so totaler Genreswitch. Ne? Also Daddy Lessons, Country Vibes, Freedom, Formation sind diese Hymnen. Dann hast du Sand Castles, wo sie einfach nur ihre kranke Stimme über diese Klavierballade. Mhm. Also krasse Songs. Und ich fand es damals so krass. Es hat auch das Apple Music Team gesagt, es ist wütend, es ist trotzig, es ist ängstlich, es ist verletzlich, es ist experimentell, aber gleichzeitig eben auch diese triumphierenden Hymnen. Und es ist das erste Mal, dass Beyoncé einen so nah rangelassen hat.
Ja.
Man wusste, das ist kein AI, das ist eine Person dahinter. Also diese perfekte Beyoncé mit diesem perfekten Image, mit dieser perfekten Ehe. Ja. Und da singt sie über den Betrug von Jay-Z das erste Mal. Und so. Und das war das erste Mal, dass man so gesagt hat, aha, das ist wirklich, also das ist ein Mensch dahinter. Und das, deswegen fand ich das so krass und so remarkable, dass sie das ihres... ihr Narrativ so genommen hat. Und das ist auch voll krass, weil das ist ja jetzt gerade das, was wir jetzt erleben. Diese ganzen Pop-Queens, die jetzt gerade ein Album nach dem anderen raushauen, mit unter anderem, keine Ahnung, ob es jetzt 10 Songs sind, wie Billie Eilish oder eben über 30. Aber die machen das ja alle jetzt. Die nehmen alle das in die Hand und erzählen ihr eigenes Narrativ durch ihre Musik.
Ja, stimmt.
Und das hat sie da so ein bisschen losgetreten.
Ja. Ich glaube, da war ich wahrscheinlich mit 18 noch gar nicht so in der, also da merkt man dann wahrscheinlich den Altersunterschied in den Jahren am meisten, weil da war ich noch gar nicht, obwohl ich Beyoncé, wie gesagt, auch schon gehört habe, aber das ist mir damals wahrscheinlich, also Daddy's License habe ich auch gehört, aber sonst gar nicht so aufgefallen, was wie krass dieses Album ist. Ja. Ist mir erst später dann bewusst geworden.
Ja. Ja, und die sagen eben auch, also das ist so die Macht und die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, wie sie das paart mit ihrer Verletzlichkeit und dass auf dieser Platte eben eine Darstellung von weiblicher Macht quasi stattfindet. Ja, und das
stimmt.
Ist echt cool. Dann Platz 9, Nevermind, 1991 Nirvana, Platz 6 auch bei Rolling Stones, also da sind wir ähnlich. Da waren beide jetzt noch nicht geboren, ich knapp, also ein Jahr vor meiner Geburt, du noch gar nicht. Also da warst du noch nicht mal geplant. Und natürlich der Eröffnungstrack von diesem Album Smells Like Teen Spirit, den kennen wir alle.
Ja.
Du hast es sicherlich gehört, weil du hast dich da überall komplett durchgehört. Ich habe das noch nie von vorne
gehört. Okay, doch, ich habe es gehört, aber nicht deswegen, sondern ich habe eine Freundin, die der krasseste Nirvana-Fan ist. Und deswegen eine Zeit lang waren wir sehr eng und ich weiß, ich habe diese Songs und diese Band eigentlich durchgehend gehört. Ja, sehr, sehr viel gehört, deswegen kenne ich das Album auch. Und ich muss sagen, Kurt Cobain, ich glaube, dieser Spruch Genie und Wahnsinn sind nah beieinander, passt zu keinem besser als zu Kurt Cobain. Ja. Also auch, ich hatte auch so Dokus dann immer mitgeguckt und so. Und krasser Musiker, tragische Geschichte, aber ja auch ein Album, was auch tiefe Einblicke gibt. Und man kennt dann, ich wette mit dir, du würdest viele Songs trotzdem auf dem Album kennen.
Ja, wahrscheinlich. Also natürlich Smells Like Teen Spirit, der Durchbruch-Song auch für die damals als, Punk irgendwie Band, dass das so in der Popkultur stattgefunden hat und dass das voll auf den Kopf gestellt hat mit diesem Genre. Und es hat es zuvor halt auch noch nie gegeben, dieses Punk. Aus Punk wurde Pop irgendwie so ein bisschen. Und dieser Kurt Cobain, du hast schon gesagt, ich glaube, der stand damals... Ich glaube, der wollte das alles so gar nicht, aber wieder willens stand der damals auf einmal für, also als Stimme für eine komplette Generation,
total,
die irgendwie vielleicht auch frustriert wurde. Da musste was raus und dieser Punk, der ja dann da auch so anklang.
Und ich glaube, es war auch einfach richtig cool, Fan von Kurt Cobain zu sein.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, das war's. Und ich glaube, der konnte damit gar nicht, oder ist dann ja auch tragisch ausgegangen, der konnte mit diesem Fame, weil das war ja eine riesen, also Nirvana war ja wie One Direction, also es war ja ein riesen Hype auf dieser Band.
Auch so ein
über Nacht, genau.
Gefühlt.
Und der kam halt auch, das hat ihn völlig überfordert.
Ja, wahrscheinlich. Und wie du sagst, genau, aber gleichzeitig auch, ich glaube, das war wahrscheinlich zu der Zeit 91 auch noch nicht so krass, dass man da so als Mann, also obwohl mit dieser harte Punk, aber dass man dann diese Verletzlichkeit zeigt auch und sich da so reinschauen lässt, war das wahrscheinlich auch einfach was Neues. Oder was noch nicht so oft gehört ist. Und deswegen, glaube ich, hat das so ein... Ja, genau. Und dass man so als Mann so sein darf und dass man das dann nach außen tragen darf. Und so, das ist, glaube ich, war zu der Zeit wahrscheinlich auch so krass.
Ja, es war, glaube ich, auch dieses Gefühl, ich kann den fixen so ein bisschen. Weißt du, diesen zerbrochenen Mann und ich kriege ihn wieder ganz so. Ich glaube, das war schon auch das.
Natürlich. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, also du sagst auf jeden Fall auch Platz 9 verdient.
Also bei mir auf meiner Liste jetzt nicht unbedingt, weil es jetzt nicht in meiner Zeit war, aber es ist schon... Ja. Verdammt gutes Album, war eine
so
verdammt gute
auch,
Band.
Ne?
Ja. Und ich meine, Dave Grohl, der Schlagzeugspieler von Nirvana, macht ja immer noch mit Foo Fighters. Also die sind schon alle echt richtig talentiert gewesen und gut.
Ja.
Nicht komplett meine Musik, aber trotzdem super gut. Und man kennt viel mehr Songs, als man denkt, wenn man es dann hört.
Ja. Dann kommen wir zu Platz 8, ähnlich tragische Geschichte, ich glaube auch Genie und Wahnsinn, du hast es gut gesagt, Back to Black, Amy Winehouse, bei Apple auf Platz 8, bei Rolling Stone auf Platz 33, 2006 ist das auch schon ausgebrochen, da war ich 14 und du 8, also da hattest du wirklich noch gar nichts mit zu tun, oder? Ging das an dir vorbei komplett?
Boah, mit 8 habe ich Mika gehört.
Ja, ne?
Da war ich...
Ja, das mit 8 wäre auch ein bisschen heftig gewesen.
Also ich glaube, ich habe Rehab gehört. Ja. Und weil wir hatten damals so ein Singstar-Ding, da konnte man das immer drauf singen. Aber das ist sonst komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, also Rehab ist da drauf. Tears Dry on Their Own ist da drauf. Back to Black ist da drauf. Also die Großen auf jeden Fall.
Ja.
Und... es ist halt so ein ganz, ganz anderes Album. Ist ja auch nicht auf meiner Top-10-Liste. Aber ich fand, es kann natürlich jetzt sein, dass ich das retrospektiv verkläre, aber ich fand, dass man da schon gewusst hat, die ist anders und dieses Album ist anders. Und dass das so krass vergänglich ist. Ich glaube, man wusste damals einfach schon, ich glaube, das könnte sein, dass es nicht so gut ausgeht mit der Amy Winehouse. Mhm. Und das hatte man immer so als Hintergedanke. Und ich glaube, dadurch war es dieses Vergängliche von ihr so, was damals auch so mit reingespielt hat.
Ja, ich hab das gehört dann, als die Liste rauskam und hab mir aufgeschrieben, hab gar nicht wirklich eine Meinung dazu. Das war das erste Mal, glaube ich, dass ich ein Album gehört habe und nicht genau wusste, wie ich das weil ich find's gut, aber ich hab jetzt gar nicht so,
Ich finde, da ist es so, weil das ist wirklich für mich die Definition von zeitlos, weil es ist total ja aus der Zeit gefallen, die Art von Musik, die sie macht. Mhm. Aber trotzdem hatte sie ja so einen modernen Touch da drin.
Ja.
Also ihre Stimme ist total zeitlos, finde ich. Und sie hat nicht versucht, so eine Vergangenheit neu zu erschaffen. Oder ich mache jetzt so ein Swing-Retro-Album. Weißt du, wie so dann irgendwie am Ende der Karriere, dann macht man mal ein Swing-Album und dann ist gut. Sondern es ist schon eine Hommage an diese Musik, die ihr irgendwie taugt. Und sie hat das ja auch so verkörpert. Aber trotzdem mit so Retro-Soul, Funk, Jazzy irgendwie trotzdem geschafft, dass es irgendwie modern ist, mit so einer fast schon rappigen Attitude, die das da reingerotzt hat, sage ich mal in Anführungszeichen.
Und auch ein super kurzes Album, ne?
Also 35 Minuten lang,
glaube ich. Was da alles drinsteckt in 35 Minuten, ist dann wiederum schon beeindruckend. Ja, Amy Winehouse, ich glaube, dafür war ich dann auch, das ist doch so rau, also das man kennt den Namen, aber es ist dann nicht, für mich nicht ganz so zeitlos wie andere Sachen, zu denen wir noch kommen, die man auf jeden Fall kennt, weil das die so zeitlos sind.
Ja, das stimmt. Dazu war es wahrscheinlich auch einfach wirklich zu kurz, ihre Periode, leider. Aber auf jeden Fall ein anderes Album, eine andere Art von Album, auf jeden Fall, würde ich sagen.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Platz 8 so.
Das finde ich auch krass. Ja, das habe ich auch krass gefunden.
Gerechtfertigt.
Also auch die Top 10 hätte ich sie nicht vermisst. Hätte nicht gesagt, boah, aber da haben sie die Amy Winehouse vergessen. Das sage ich heute.
Ja.
Platz 7 hingegen finde ich toll gewählt. Mhm. Good Kid, Mad City von Kendrick Lamar.
Ja.
2012. Da warst du immerhin schon 14.
Ja.
Und ich 20. Runde 20 Jahre alt. Sein zweites Album habe ich geliebt. Also auch da. Bitch Don't Kill My Vibe kennen wir alle. Swimming Pool kennen wir alle. Poetic Justice. Was für geile Songs, um nur mal ein paar dazu zu nennen. Danach habe ich ihn ja komplett verloren. Ich höre ja kein einziges Kendrick Lamar-Ding mehr.
Okay, mein bestes Kennen ist immer noch To Pimp a Butterfly. Das fand ich am allerbesten. Ja, also ich liebe Kendrick Lamar auch. Habe das damals tatsächlich auch schon gehört. Und fand da auch immer schon das Besondere an ihm, wie er die Geschichten erzählt hat in seinen Songs. Weil das fand ich anders als bei anderen Rappern.
Ja?
Ja. Ich fand irgendwie, der hatte, weiß ich nicht, ob das noch tiefer war oder ich, aber irgendwie hat mich das mehr gecatcht als, weil sonst, weiß ich gar nicht, habe ich damals jetzt gar nicht so viel, also ich war nie so Kanye West oder so Jay-Z oder so, habe ich gar nicht so viel gehört, aber das fand ich irgendwie cool.
Okay, ja, also Apple Music sagt dazu, das ist eines der am schönsten kuratierten, erstellten und strukturierten Alben der Neuzeit ist und ich glaube, dass ist ein bisschen, also spielt ein bisschen zu dem rein, was du gesagt hast. Und dass er natürlich, also mit dieser ganzen Compton-Hip-Hop-Music-Welt halt unter enormen Druck stand, das zu machen und die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, zu performen und so weiter, das wird ja auch hervorgehoben. Und dass es halt so ein Bewusstsein natürlich auch für die POC-Community geschaffen hat und das natürlich auch total geprägt hat, quasi nochmal den Hip-Hop. Wie gesagt, finde ich mit diesem Album, ich weiß nicht, was dann passiert, ich habe den komplett verloren. Ich könnte dir jetzt kein einziges Album nach dem sagen, keinen einzigen Song. Ganz komisch, ich weiß auch nicht warum. Aber ich finde das eben so geil, weil beim Lesen dieser Liste habe ich auch gedacht, das höre ich nochmal, das höre ich nochmal, oder was macht er jetzt und so. Das finde ich, macht total Lust gemacht nochmal.
Ich muss aber auch sagen, also bei auch To Pimp a Butterfly, da musst du auch in der Stimmung sein. Das ist jetzt kein Album, was ich mir auf dem Weg von der Arbeit nach Hause anhöre, weil da wirst du ja irgendwann, also da musst du ja auch wirklich so eine leicht aggressive innere Stimmung schon so haben oder halt irgendwie, ich glaube es auch ganz geil, wenn du ein Vorstellungsgespräch oder irgendwas, wo du so ein bisschen Motivation oder du bist wirklich aggressiv und brauchst einmal, weil ich glaube, also ich habe irgendwann,
leg halt dich das
sehr,
auf einfach,
ja,
was?
Ist halt sehr, also da finde ich Good Kid, Mad City noch am einfachsten zu hören.
Ja, ne? Wahrscheinlich habe ich ihn deswegen danach verloren. Ja.
Also
das reicht. Dann, kurz vor den Top 5, Platz 6, Songs in the Key of Life von Stevie Wonder. Mhm. Hier Platz 6 bei Apple Music, bei Rolling Stone Platz 4. Also da sind sie sich fast einig. Da waren wir ja also noch nicht ansatzweise geplant oder irgendwas. Da waren unsere Eltern
Meine Mutter
ja
war
noch jung.
Vier.
Ja, genau. Also von daher, da können wir noch überhaupt nicht mitreden.
Nein.
Aber es war wohl wirklich so, dass eben in diesem Jahr oder 19 oder zwei Jahre zuvor, 1974, Stevie Wonder, der von den Kritikern am meisten verehrte Popstar der Welt war. Also da waren sich alle einig, der ist krass und der ist was Besonderes. Und er dachte tatsächlich auch darüber nach, weil das wahrscheinlich so ein Peak war, die Musikindustrie dann komplett zu verlassen.
Ja, krass.
Und hat dann aber noch zwei Jahre später dann eben diese Songs in the Key of Life veröffentlicht. Und dann war die Nachfrage so groß, dass es zu dieser Zeit das am schnellsten verkaufte Album der Geschichte wurde.
Wow.
Mhm. Ich weiß gar nicht, mit wem das jetzt zu vergleichen ist. Wahrscheinlich eher mit einer Taylor Swift. Ich würde sagen so Harry Styles, aber ich glaube,
wahrscheinlich
wäre es jetzt eher eine Taylor Swift heutzutage.
Ja, habe ich auch gehört. Ist ja auch ultra lang. 90 Minuten geht das Album, glaube ich. Ja, ist ultra lang. Ich finde, es ist total schön, wenn man, das kann man super so nebenbei laufen lassen und man kennt auch da auf einmal dann wieder Songs, wahrscheinlich, weil ich die dann früher als Kind, wenn die Eltern Musik anhatten, das irgendwie gehört habe. Und es gibt so einen krassen Film über Stevie Wonder, weil der ist ja erblindet und seine Mutter war ja ganz schön hart immer zu ihm, dass er das alleine hinkriegt. Ja, ich glaube dass er es alleine hinkriegen muss und man in dem Film ist man die ganze Zeit so, oh Mann, der Arme, aber sie tut es ja aus Liebe und dann kriegt er das ja auch hin. Ja. Deswegen, ich finde den schon, also man hört in dem Album, finde ich, was für eine Riesenrolle Instrumente spielen, weil dadurch, dass er es nur hören kann, hat das so was ganz anderes nochmal.
Voll. Eine ganz andere
Bedeutung,
Dimension, ne?
Ja.
Und er spielt ja auch die Instrumente dann mitunter selber und so weiter und seine Stimme, die ja auch eine ganz andere Art von Instrument ist irgendwie für ihn. Also total einzigartig, finde ich auch. Mit diesem Mundharmonika-Schnipsel, für die er dann auch mal bekannt ist, Keyboard und so weiter. Also das ist...
Das fällt schon auf beim Hören,
Voll. Klar. Ja. Dadurch, dass das halt bei ihm so ist und dass er erblindet ist, hat er natürlich dann einen anderen Zugang für. Und das finde ich toll, dass er uns den auch irgendwie schenkt.
Ja. Und wahrscheinlich auch ein ganz anderes Bewusstsein nochmal dafür als wir.
Ja, finde ich auch. Wollen wir erstmal, bevor wir zur Top 5 kommen, in die Neuzeit zurückkehren und darüber sprechen, was bei uns so passiert ist.
Up to beat.
Ja.
Dann können wir das nämlich mal tun und zwar...
Oh.
Ja, also, du sagst es. Because baby, now we got bad blood.
Ja.
Zwischen Billy und Taylor. Es ist ja nun mal so, dass seit The Torture Poets Departments Taylor Swift an der Spitze jeglicher Charts war, vor allem natürlich für die relevanten, die Billboard Amerika-Charts quasi. 4 Wochen war sie da jetzt an der Spitze der Charts, mit einem neuen Rekord natürlich im April. Wie soll es anders sein? Keine Taylor Swift ohne neuen Rekord. Ja. Und zwar hat sie im April als erste Künstlerin, also als erste Artist generell, die ersten 14 Plätze der Billboard-Charts mit ihren Songs belegt aus diesem Album.
Ja.
Also es lief toll für Taylor Swift.
Überleg mal, die hatte mehr Songs. Also Billie Eilish hat ja nur 10 auf einem Album.
Ja.
Also deswegen kann die gar nicht.
Ja. Ja, und die hatte allein 14 in den Top. Ja, also ist irre, ist irre. Und dann kam halt leider die Billie Eilish und hat gesagt, hallo, ich habe jetzt hier auch ein Album, Hit Me Hard and Soft. Und konnte ihr damit natürlich die Spitzenposition streitig machen. Also hat Taylor Swift gedacht, Moment mal, und hat an diesem Release-Tag ja wirklich nochmal 3 neue digitale Alben veröffentlicht. Taylor Swift mit... einem neuen Song, irgendwie ein neues Arrangement, was auch immer, eine digitale neue Version zumindest, die nur 24 Stunden verfügbar war. Warum? Weil sie natürlich die Fans dazu zwingen, in Anführungszeichen, wollte, dass sie das innerhalb dieser 24 Stunden jetzt aber auch mal gerne kaufen, damit sie wieder hochkommt, weil diese digitalen Downloads und digitalen Käufe auch in die Charts mit einspielen.
Und die gehen auch schneller.
Ganz genau.
Ja.
So, daraufhin hat Billie Eilish gedacht, naja, okay, was du kannst, Billie kann ich schon lange, Taylor. Ich mach's jetzt so, ich glaube, sie hat sogar ihr ganzes Album auf iTunes runtergesetzt. Ich glaube, es war für 4,99 war das zu bekommen, das ganze Album. Und sie hat dann eine Extended Version hochgeladen, nochmal, die man irgendwie erstehen konnte und streamen konnte und was weiß ich, war auch die Streams reinstand von L'Amour de ma vie. Fand ich ganz toll, weil es ist auch einer meiner Lieblingssongs. Und dann hat sie auch die... Slowed, Speed-Up, Reverb-Versions hochgeladen. Und das konnte alles, was geht. Ja. Das konnte man auch erstehen von ihrer Website innerhalb 24 Stunden. Also sie machen das wirklich so und das ist auch neu, dass man sagt, das ist jetzt nur 24 Stunden, Dalli-Dalli. Und daraufhin hat Taylor Swift dann nochmal 3 digitale Versionen hochgeladen mit jeweils einem neuen Live-Mitschnitt von der Eras Tour aus Paris.
Ja.
Wie schnell auch. Du musst ja so schnell reagieren. Die war ja erst in Paris. Ja. Also, dass sie das jetzt, weiß ich nicht, rendern und mixen und mastern und irgendwie runterziehen aus dieser Mischplatte da, weiß ich, wie man das macht, und dann als digitales Album nochmal anbieten, ist schon krass. Ist schon krass. Ja. Und ich finde, es ist einfach ein Riesenproblem der Musikindustrie, dass das so krass reinspielt, weil das ist ja unfair, vor allem
total
den Fans
unfair,
gegenüber.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob das so nötig ist, oder?
Ja.
Also brauchen müssen wir uns da jetzt so...
Ja, ja. Aber das ist, also wahrscheinlich, da stecken ja wahrscheinlich gar nicht die dahinter, sondern halt deren Teams. Also es hat ja jetzt weder eine Billie noch eine Taylor gesagt, wir wischen uns jetzt gegenseitig eins aus. Aber das ist ja, also das ist einfach ein Problem der Industrie. Hate the player, hate the game.
Ja, ja.
Weil das ist ja, und vor allem, wie gesagt, die Fans, also es sind ja nun, wir wissen, die haben Die-Hard-Fans, die haben die mit der krassesten Fanbases aller Zeiten. Mhm. Wir wissen, das sind aber auch sehr junge Leute, die verdienen noch nicht viel. Ja, das ist vielleicht ihr Taschengeld. Und auch wenn du dir das hart verdienst, so, und dann haben die ja mittlerweile wahrscheinlich 3 Vinyls gekauft, Minimum, plus ein Album normal, dann jedes Mal diese neuen digitalen Copies. Wenn du da allein 6 hättest du ja jetzt kaufen müssen.
Stimmt, ja, das ist, schon, ist schon heftig. Und auch, wie du schon sagst, total unfair.
Ja.
Und wofür?
Ja.
Also nur damit du dann irgendwo Platz 1 bist. Und vor allem, wenn dann Leute mal sagen, mir ist es nicht, also mir ist es egal, welcher Platz ich in den Charts bin.
Scheint
so,
nicht so.
Naja, weiß ich jetzt nicht, ob dir das so egal ist.
Ja,
also dafür tust du ganz schön viel.
Ja. Zumindest in Deutschland hat Billie das Rennen gemacht mit dem Album Hit Me Hard and Soft an der Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts.
In Amerika Taylor, glaube ich.
In Amerika ist es noch Taylor. Ja. Und Billies zweite Nummer 1. Happier Than Ever war schon Nummer 1 in Deutschland. Und hier, und es ist aber, glaube ich, trotzdem overall Billies
erfolgreichstes
Album, ne? Also Start. Also auch nochmal besser als When We're Fall Asleep, When Do We Go.
Ja.
Und eine neue, einen neuen Hinweis hat es auch noch gegeben, beziehungsweise 2 neue Hinweise, dass es wirklich diese Ilomino-Theorie gibt mit dem Doppelalbum, das vielleicht kommt. Die ganze letzte Folge geht unter anderem darüber, falls ihr da jetzt überhaupt verwirrt seid. Was wollen sie von mir? Hört gerne diese Folge nochmal an. Und zwar haben wir ja schon gesagt, es gibt diese Extended Version von L'Amour de ma vie mit einem Cover, das hochgeladen wurde. Und da ist ein Auge blau,
und
also Hit Me Hard and Soft. Und das andere ist rot. Yeah. Und das war, finde ich, bis jetzt der krasseste Hinweis. Du hast es mir gleich geschickt.
Ja. Weil die war ja jetzt im Interview bei Zane Lowe. Super zu empfehlen. Also tolles Interview. Und ganz am Ende von diesem Interview fragt Zane Lowe, warum sie denn am Ende des, also bei Blue sagt.
When can I hear the next one?
Und dann hat sie
das geantwortet, wenn man so möchte.
Also eigentlich nicht wirklich geantwortet.
Achtung.
Why did you say what you said at the end of the album?
Stille.
That's fucking great. Just end it.
That's fire.
Just end it. Yeah. Just end it.
Ja, und dann ist nur so nach oben.
Sie guckt nur so und er überlegt so, guckt Phineas an, guckt dann so, und dann wurde offensichtlich geschnitten.
Ja.
Und dann hat Zane Lowe gesagt, okay, das ist grandios.
Ja.
Und dann ist dieses Interview auch vorbei.
Ja.
Also, ich glaube, was soll da kommen?
Noch was. Da kommt noch
die Tour ist announced, also was soll da kommen?
Ja. Jetzt bin ich noch trauriger, dass wir keine Tickets bekommen haben, übrigens nur seitdem wir das Album jetzt haben.
Egal, es wird schon auch irgendjemand, keine Ahnung, will dann doch nicht hin oder was weiß ich. Ja, dann guck mal, reden wir doch mal über Miley Cyrus. Ja. Pia, was ist denn da los?
Miley Cyrus, die ja nie Interviews gibt oder generell Presse eigentlich nicht macht, kann man jetzt bald bei Netflix sehen, in einem ultralangen Interview mit David Letterman bei My Next Guest Needs No Introduction am 12. Juni bei Netflix. Und sieht, also ich freue mich da ganz doll drauf. Sieht krass aus. Auch diese, sie hat immer so Performances am Anfang des Jahres gegeben, eigentlich nur für Familie und Freunde in so einem Chateau in Los Angeles. Und es sieht aber so aus, als hätten die da gefilmt, also als wäre das mitgefilmt worden. Und vielleicht, weil David Letterman besucht ja die Menschen immer zu Hause oder halt in Locations.
Irgendwo besonders,
genau. Und so sieht es aus, als wär das da
Das wäre ja fantastico. Ach, das wäre ja schön. Ja, das fand ich auch ganz toll und habe das gesehen und habe es dir natürlich gleich geschickt. Ja. Und du wusstest natürlich schon wieder Bescheid.
Nee, das hast du mir tatsächlich
gesagt.
Wusste ich nicht.
Ich dachte, du hast Miley Cyrus News Alarm. aber ich, das ist eine ganz tolle Interviewreihe. Der hat ja fantastische Gäste und Gästinnen da immer sitzen. Also das ist total toll. Und dann geht er eben auch mal in so, ja auch so ja hinter den Kulissen zu Hause oder Produktionsstätten oder Theatern oder wo die halt so arbeiten auch manchmal.
Und das Einzige, was man bis jetzt hört, ist, dass sie gesagt hat, früher war ihre größte Angst, gefeuert zu werden. Und jetzt, wenn jemand sagt, wir brauchen dich nicht mehr, sagt sie, oh, ein Glück, sie freut sich darüber. Also es wird, glaube ich, mal gucken, ob wie tief das wird, wie viel sie preisgibt so. Und
kann aber David Letterman schon gut. Also der ist auf jeden Fall, wenn man da was verraten, also, oder wenn einer was rauskriegt, dann auf jeden Fall eher. Das finde ich auch richtig, richtig krass. Und dann die News eigentlich der letzten Wochen schon. Harry Styles soll also wieder Single sein.
Das tut mir leid.
Nach über einem Jahr Beziehung hat er sich wohl von Taylor Russell, der Schauspielerin, getrennt. Es gab ja nie ein offizielles Statement, aber mehrere Medien berichten das einheitlich. Auch diese Beziehung war ja nie offiziell sozusagen. Es gab ja nie ein öffentliches Statement. Ja, wir sind's. Der war ja noch in Japan, in diesem Japan-Urlaub, und dann war das wohl Ride or Die. Und er wollte irgendwie wohl den nächsten Schritt und Kinder und was weiß ich. Und sie war wohl nicht so bereit, Und deswegen hat er gesagt, naja, also ich bin jetzt auch schon ein bisschen über 30. Ist das nicht mein Alter sogar? 32?
Ja, ich glaube, dann kann jetzt ja ein Album kommen, finde ich.
Finde ich auch. wo ist das große Adele-Breakup-Album von Harry Styles? Jetzt sieht man ihn auf TikTok die ganze Zeit in Rom Geschirr shoppen.
Ah, auch
ich sehe ihn die ganze Zeit in Rom Geschirr shoppen mit irgendeinem Pulli, den er wohl zu One Direction-Zeiten schon getragen hat. Und das finden dann ja die Leute
siehst
alle
du,
immer
das
raus.
Ist jetzt wieder ein Easter Egg. Jetzt gibt es bald ein One Direction-Album.
Reunion. Oh ja, und er soll wohl auch in Rom abgeholt worden sein. Aber das sind nur TikTok-News. Das habe ich nicht gefact-checkt. Vielleicht ist es komplett Fake-News. Aber da soll er wohl abgeholt worden sein von, ich glaube, Liam?
Okay, krass.
Und Niall. Oder Louis? Keine Ahnung.
Ja. Oder Zayn?
Nein, Zayn war es auf jeden Fall. Ich glaube von Louis und von Niall. Okay. Nee, Louis und. Ich weiß es auch nicht mehr.
Und Liam.
Frag TikTok, Liam.
Ja. Keine Ahnung.
Ja, ja, also das ist ja wohl.
Das wäre krass.
Das wäre krass.
Bitte,
das würde diesem Jahr noch fehlen.
Ja, One Direction Reunion auf dem Lollapalooza in Berlin. Das fände ich.
Wir haben ja die Hälfte quasi schon beisammen.
Das fände ich gut.
Mit Louis und Niall.
Genau,
da
deswegen.
Sind. Ja, das wäre toll.
Ja.
Gut, dann steigen wir ein in die Top 5
der
100 besten Alben of all times vom Apple Music. Platz 5, wir bleiben im weitesten Sinne hip-hopig. Frank Ocean, Blonde.
Mhm.
2016.
Mhm.
Wie Beyoncé quasi im gleichen Jahr. Also ich wieder 24, du nochmal sportliche 18,
ja.
Gerade volljährig vier.
Mhm.
Nur 17 Titel, auch in eher kurz, knappe Stunde, aber finde ich schon auch ein prägendes, besonderes Album.
Ja, ich habe geschrieben, ich glaube, für mich zu kreativ.
Ja.
Ich glaube, ich bin da zu unkreativ für, dass ich das alles verstehe, was da rein
soll. Sphärisch, manchmal
ist
mir das so sphärisch.
Genau. Ja, und da fehlt mir manchmal so ein bisschen dieses, dass ich auch mal mitsingen kann oder dass mir was im Kopf hängen bleibt. Ja, es ist so abstrakt. Ja, ich kann mit Frank Ocean generell nicht ganz so viel, also mit der Musik nicht ganz so viel anfangen. Aber es hat natürlich dadurch seine Art einen krassen Wiedererkennungswert.
Genau.
Also wenn du das hörst, weißt du sofort, okay, das ist Frank Ocean.
Ja.
Und das ist natürlich super, also super wichtig. Und der hat auch krasse Feature auf dem Album drauf. Und es war ist schon ein cooles Album, aber nichts, was ich mir jetzt ständig anmachen würde.
Nee, das ist für mich auch zu abstrakt. Mhm. Er ist wirklich wie so ein wirklich abstrakter Maler, der mal auf die Leinwand was rüberfährt.
Ja.
Und dann ist es so. Also sein, ich weiß nicht, ob das davor war, das Album, das Orange-Album.
Ah, ja.
Das mochte ich ja sehr, sehr gerne. Da war ich komplett drin. Da höre ich auch, also Thinking About You und diese ganzen Songs. Die höre ich heute noch super gerne.
Okay, ich glaube, das habe ich noch nie gehört.
Dann hör dir das mal an.
Okay,
weil das ist nämlich das Beste von Frank Ocean, aber mit ein wenig mehr Melodie und ich sag mal ein bisschen mehr kommerzieller.
Okay. Ja, weil das war wirklich sehr abstrakt.
Ja.
Also das fand ich
nicht sehr abstrakt. Ja, aber deswegen natürlich irgendwie eine andere Art von Kunst und eine andere, und deswegen natürlich, also ja, wahrscheinlich völlig zu Recht in dieser Liste drin.
Ja.
Genauso wie der hier, der natürlich nicht fehlen darf. Platz 4, Purple Rain von Prince and the Revolution. Platz 8 bei Rolling Stone Plus. Hier Platz 4. Da waren wir auch noch nicht.
Nein, da waren wir auch, noch nicht auf dieser Welt. Ja gut, Prince ist halt Prince. Ich glaube, das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Künstler.
Ja.
Weiß ich nicht, ob es den jemals so nochmal, also ob wir überhaupt in diese Art von Musik oder so nochmal rein, das war ja sowas anderes damals noch. Der war so auch unnahbar und unantastbar und es war ja schon fast wie so ein Phänomen irgendwie.
Ja, komplett Phänomen.
Aber krasses Album, also das kannte ich auch schon vorher. Ja, ich glaube, jeder kennt Purple Rain.
Ja, der ist auf jeden Fall, oder?
Also wenn du den nicht kennst, dann keine Eier.
Und das Fantastische bei ihm ist, er spielt ja tatsächlich die Instrumente eben selber. Er schreibt tatsächlich diese Lieder. Mhm. Er ist live da auf der Bühne und wie du sagst, er ist seine eigene künstlerische Leitung. Er ist sein eigenes Phänomen. Apple Music schreibt, er ist so ein Präzedenzfall damals gewesen und es gibt bis heute keinen Vergleich zu ihm. Witzig da auch oder interessant fand ich, dass die Hälfte der Titel, die auf diesem Album drauf sind, schon Top-Ten-Singles waren. Also auch das krass, auch das.
Ist dann ja so ein bisschen wie Taylor Swift
jetzt. Ja.
Obwohl man selbst das wieder nicht vergleicht. Also logisch von der Musik her nicht, aber ich finde auch den Status, den Prince damals hatte, kannst du immer noch nicht so richtig mit dem, was Taylor Swift ist, vergleichen. Weil das einfach, also können wir auch nicht, weil wir ja noch gar nicht so weit zurück sind.
Ja,
also
das stimmt.
1984, also da müssen wir ja noch ein paar Jahre warten und dann zu gucken, ob Taylor Swift es geschafft hat, dass man immer noch, weil der ist ja zeitlos. Also ich
das
glaube,
stimmt.
Jeder, egal wie alt man ist, sollte den Namen Prince schon mal irgendwie gehört haben.
Ja. Und was er aber auch geschafft hat, ist natürlich dieses ganzheitliche Phänomen zu sein. Du hast gesagt, es war nicht nur die Musik, sondern es war der Film, es waren die Visuals.
Ja.
Er hatte eine Art von Modestil irgendwie.
Total.
Also so. Und es ist ja das, was jetzt alle, also gerade so Beyoncé oder sowas, glaube ich, total geprägt hat. Eben diese, die ja sehr viel Fokus auf diese Visuals oder dass man dazu einen Film hat, zum Album oder dass man das eben visualisiert und so weiter. könnte, also finde ich, der hat schon den Weg dahin geebnet. Total. Und dass er das so gemacht hat, als ganzheitliche, weiß ich nicht, nur, nicht nur Musiker auf jeden Fall, sondern schon Künstler. Total, da trifft das Wort schon zu irgendwie.
Ja.
Genauso wie auf die eigentlich, Platz 3, da bin ich wieder dabei, das habe ich nämlich auch gehört. Abbey Road, die Beatles, Platz 5 bei Rolling Stone bloß, fand ich auch krass.
Ja.
Aber bei Apple, also auf Platz 3.
Ja,
das kennt auch jeder, allein das Cover kennt ja jeder.
Und das meinte ich, das ist mit zeitlos, weil das ist dann wirklich zeitlos. Ja. Also ich glaube, die Beatles.
Ja, total. Ich weiß gar nicht, ob wir da jemals hinkommen wieder, weil wir ja in so einer polarisierenden Welt leben und entweder man hasst oder man liebt. Das ist ja heutzutage, gibt es ja nichts dazwischen.
Stimmt.
Und ich glaube, damals war das einfach viel differenzierter und auch nicht so übermedial überladen, natürlich, dass man zu dem Punkt kommt, wir sind total übersättigt und man muss entweder was hassen oder was lieben, weil sonst haben wir keine Emotionen in uns, ehrlich gesagt, weil wir sind alle viel zu voll. Und ich glaube, damals war das dann eben auch nicht so eine Übersättigung. Dann hast du natürlich Purple Rain gehört und dann wahrscheinlich lief der andauernd im Radio. Und wahrscheinlich haben die Leute auch gesagt, und dann wollten sie umschalten und dann lief der auf der Station auch und so. Aber ich glaube, es gab nicht diese, deswegen konnte man zeitloser sein, könnte ich mir vorstellen, weil es eben gar nicht diese Lager oder dieses Polarisierende so gibt oder gab vielleicht, weiß ich nicht.
Ja.
Ich war nicht dabei, aber ich kann es mir nur vorstellen. Aber bei Beatles sind wir uns, glaube ich, alle einig,
ja,
oder?
Ja, ich meine, das hat man in der Schule gelernt. Also das war ja eine Band, die habe ich in der Grundschule gelernt, wer die Beatles sind und Lieder von denen. Und
wussten
wir alle, we all live in a yellow submarine. Also ich glaube, das kennt jeder. Ja, das mussten wir dann singen und dann mussten wir. Und jeder kannte die Beatles.
Ja. Ja.
Und jeder liebt irgendwie auch die Beatles. Ja. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich kann damit nichts
anfangen. Kann ich überhaupt nicht hören. Bäh.
Ja,
nee, habe ich auch noch nie gehört.
Schon krass.
Und das ist wirklich der Inbegriff auch von zeitlos und unvergleichlich und unvergessene Sammlungen von Musik. Die waren da, eine weltveränderte Band auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Es war das 11. Album, also jetzt sind wir bei Taylor Swift, um da nochmal die Brücke zu schlagen. Mhm. Und das vorletzte Album der Band. Das wäre jetzt The Torture Police Department, das war jetzt das 11. Ne?
Ja, wird hoffentlich nicht das vorletzte sein.
Wahrscheinlich nicht. Diese fangen ja auch alle viel jünger an heutzutage, glaube ich. Aber es sind, man hört da das Talent, es ist einfach eine Gruppe von äußerst begabten Menschen, die also in diesem Raum irgendwie Musik leben und atmen und so weiter und das gemacht haben. Und weil wir gerade Yellow Submarine, also es sind ja wirklich so Musikunterricht, Kinderlieder, aber auch, also in Anführungszeichen, aber dann halt auch wieder total schmerzvolle, leidende Songs. Also das ist so nebeneinander haben die da so Platz.
Ja. Und
das
die hatten auch fantastisch. Nicht so ein Genre, glaube ich. Da wurde nicht direkt so ein Genre aufgebaut, weil ich weiß, dass zum Beispiel mein Opa in Texas, der totaler alter Country-Fan ist, liebt die Beatles, weil für ihn ist das teilweise sogar dieses alte Country so ein bisschen, weil die gar nicht so ein Genre, weiß ich, das ist gar nicht, also es ist jetzt kein Heavy Metal, aber es war einfach Musik.
Reggae?
Ja.
Ja, genau. Und das hat man ja wirklich selten, dass man sich, oder dass sich ganz viele Leute auf eins einigen können und das schaffen die Beatles auf jeden Fall.
Ja.
Weil da, glaube ich, auch deren Genialität und Talent und was weiß ich, einfach über den Ding steht. Ich glaube, das kann jeder hören, auch unterbewusst, glaube ich, und anerkennen irgendwie so.
Ja.
Finde ich ein ganz fantastisches Phänomen. Genauso natürlich wie Michael Jackson, auch wenn man sich da jetzt drüber streiten kann, ob das jetzt alles gut gealtert ist oder nicht. Aber Platz 2, Thriller, 82, Michael Jackson, Platz 12 bei Rolling Stone.
Krass, dass es Platz 2 ist hier, finde ich.
Finde ich auch krass. Mhm. Weil das ist ja schon kommerzielle, also der ist ja wirklich der Pop-Blockbuster, hat, glaube ich, Apple auch gesagt, ne? Weil das so ein total kommerzieller Blockbuster-Musik ist und auch Album. Aber natürlich hat der auch krank eine Zeit geprägt.
Und auch das Album, also da kennst du ja auch jeden Song irgendwie drauf. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich das Thriller-Musikvideo gesehen habe, da war ich auch noch ultra jung, ich glaube 8 oder so, und ich fand es so unheimlich und trotzdem habe ich es mir, glaube ich, 3-mal hintereinander angeguckt, weil ich trotzdem so fasziniert davon war.
Ja, und das sagt auch Apple Music, dass ein schwarzer Künstler ein Musikvideo auf diesem Niveau von Thriller gemacht hat, hat die Welt verändert, ne? Klar, und das hat die Welt vorher noch nicht gesehen und er hat die Messlatte komplett hochgesetzt und auch hier 7 von diesen 9 Songs auf dem Album waren auch schon Top-10-Singles. Ja. Also, und das war ja zu dem Zeitpunkt nochmal an das meistverkaufte Album aller Zeiten. Also eines der meistverkauften Alben aller Zeiten. Das ist schon krass.
Ja, und ich habe damals als Kind das eher gemerkt, was für ein großer Star das gewesen sein musste, als er dann gestorben ist. Ja. Weil auf einmal meine Eltern und alle Erwachsenen um mich herum nur noch über dieses eine Thema gesprochen haben. Und dann wurde der für mich, also gab es wer ist das überhaupt? Ja. Und dann hat man sich damit erst beschäftigt.
Ja, das stimmt. Und ich weiß auch noch genau den Moment, weil ich bin damals, also schon immer Radiokind und bin immer aufgewacht mit Radio früher. Mhm. Hab das geliebt und tue das auch, also würde es heute noch tun, wenn mein Mann nicht neben mir noch weiter schlafen wollen würde, aufgrund der Morningshow. Aber wenn wir, solange wir zusammen aufgestanden sind, haben wir Radio Radio übergangen. Ja, das liebe ich. Mhm. Und dann war das, ich bin aufgewacht und es kamen die, weil man ja immer um Punkt um 6 Uhr, weil man dann halt aufwachen muss. Und dann kamen da die Nachrichten und dann war Todesstille und dann war Michael Jackson ist tot. Und dann mache ich dieses Radio aus, renne runter zu meinem Michael Jackson ist tot. Und dann war es und dann hat die auch erstmal das Radio angemacht. Ja. Also das ist so ein kollektives Gedächtnis.
Das war bei uns genauso. Also meine Mutter hat das Radio morgens zum Aufwachen angemacht und da kam auch das. Und dann weiß ich noch, wie meine Mutter geguckt hat. Deswegen erinnere ich noch, dass das so krass gewesen sein. Ja, Michael, wer ist das? Warum sind wir alle so traurig jetzt?
Ja, also, krass. Ja, und das muss man ja erstmal auch schaffen und auslösen und so, ne? Also das ist schon krass. Und jetzt also Nummer 1. The Miss Education of Lauryn Hill, 1998. Platz 1 hier bei Apple, Platz 10 immerhin bei den Rolling Stones. Pia, bist dein Geburtsjahr?
Ja, bin ich geboren.
Ja, 98 und ich war ganze 6 Jahre alt. Kenne sie da also nicht, aber kenne sie danach. Und fantastisches Album höre ich immer wieder, auch heute noch.
Ja, ich auch.
Es ist Lauryn Hill erstes und einziges Solo.
Finde ich auch so krass.
Kriegt das mal hin?
Ja, kriegt das mal hin. Ja, wirklich.
Also also arbeiten sich Künstler an 11 Alben ab, bis die mal ein Lifetime-Album haben. Und sie schafft das mit einem einzigen Album, diesen Legendenstatus oder diesen Olymp von diesen Alben zu kommen. Das ist schon krass.
Heftig. Mhm. Ja. Mhm. Ich finde auch, das macht einfach richtig gute Laune, wenn man das anmacht und hört. Ich habe das logischerweise auch erst viel, viel später jetzt gehört. Weil
ich auch.
Ja, also und ich merke auch immer, man ist ja immer voll beeinflusst von dem, was früher im Haus so von den Eltern lief.
Ja.
Bei uns lief halt ganz, ganz wenig Hip-Hop und so.
Ja.
Wenn ich das jetzt so höre, finde ich das total cool und würde mir wünschen, dass wir das früher mehr gehört hätten. Aber bei uns war halt George Michael und sowas eher.
Ja.
Aber fand ich total cool und auch ein total interessantes Album. Und habe ich auch, als ich das erste Mal gehört habe, direkt Lust gehabt, nochmal zu hören.
Ne? Ja. Höre ich, wie gesagt, immer wieder. Ich meine, man kennt Lauryn Hill vielleicht viele von den Fugees mehr. Aber auch dieses Soloalbum ist fantastisch, weil es eben auch schon so modern war. Also es ist eine schwarze Frau, die da wirklich über ihre Sachen singt und für die POC wahrscheinlich auch, also da auch zur Identifikationsfigur wurde und die so ihre Freunde mit und ins Studio gebracht und ihre Familie.
Diese ganzen Geräusche im Hintergrund und so,
Und das ist ja das, was wir hier auch besprochen haben. Ich weiß nicht, vor Dua Lipa hatte das ja, ne? Diese ganzen Sprachnachrichten, die reingewurschtelt wurden, diese Atmosphäre in den Studios. Und das hat die alles schon gemacht, 19 fucking 98.
Ja, man hat das Gefühl, man ist wirklich mit der in der Küche und die machen alle Musik und so. Das ist wirklich
und so
cool.
Ja, und das ist so authentisch und so toll. Und auch da starke Frauen, diese Behind-the-Scenes-Schnipsel, Voice-Aufnahmen, dieses Gerede in den Songs, die Freunde, die im Hintergrund sind, alles, diese Easter Eggs, was wir jetzt unter Easter Eggs oder so Produktionsdinger haben. Also ist da alles schon drin. Und deswegen finde ich das fantastisch auf Platz 1.
Ja.
Also ist immer noch nicht mein, aber ich meine für die Off-All-Time, auf jeden Fall.
Off-All-Time, ich meine, das können wir auch gar nicht, dafür sind wir zu, also das können wir gar nicht bewerten.
Nee, das können wir gar nicht bewerten und deswegen haben wir unsere Top 10
jetzt darf ich da nicht hingucken, weil ich nicht sehen will, was deine...
Wir sagen immer, jeder sagt seinen Platz 10 und so weiter, okay? Weil wir haben uns gedacht, na, das ist ja jetzt schon Off-All-Time, aber was wäre gerade bei uns so?
Und auch das wird ja anders sein, weil du bist ja nur mal ein bisschen älter und hast ja einfach andere Sachen gehört, die bei mir noch gar keine Rolle gespielt haben.
Ja.
Bei mir kommt jetzt Schnappi. Nein, Spaß.
Okay, Platz 10, sag du mal.
Platz 10? Okay, das ist ein uraltes Album, aber es muss mein Platz 10 nennen. Das ist Rumors von Fleetwood Mac.
Okay.
Das ist uralt, ich weiß. Aber das höre ich ständig und liebe ich.
Und warum?
Weiß ich nicht. Ich habe einfach, ich glaube, ich habe Stevie Nicks kennengelernt durch Miley Cyrus, weil ich ein riesen Miley Cyrus-Fan war und habe das dann gehört und fand das super schön nebenbei und fand aber auch die... Irgendwie hat mich die Stimmung gecatcht und ich höre das mindestens zweimal die Woche.
Cool, wirklich? Ja. Wahnsinn, komplett durch?
Ja.
Okay, das ist ja krass.
Ja.
Nee, also so krass war es.
Das beruhigt mich, das hat irgendwie, das hat, macht was mit mir einfach.
Schön.
Also gerade momentan höre ich das sehr viel,
Aber ist es nicht fantastisch, dass man da so seinen Safe Space hat? Ja. Und sein, wie so Comfort-Serien, die man immer hat, wo man weiß, ich mache jetzt Friends an, das mag ich.
Ja, und
da
so
fühle ich
das.
Mich aufgehoben, aber das ist ja einfacher mit einem Album.
Ja.
Ach, wie schön. Okay, so krass ist es bei mir nicht. Bei mir ist 10 natürlich Eminem, The Marshall Mathers EP. Weil Platz 80, glaube ich, bei Apple Music auch. Einfach weil Eminem auch das Game ja so also auf den Kopf gestellt hat. Und weil der auf jeden Fall, das finde ich auch krass, Platz 80, hä? Was ist, also da natürlich aber also genial, so zu rappen, diesen Flow zu haben, diese Geschichte zu haben, diese Double Time, diese Aussprache. Also das finde ich fantastisch. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Künstler. Ich könnte ohne ein paar Songs von Eminem nicht leben. Ich denke, da denke ich ganz oft, wenn es diesen Song nicht gäbe, weiß ich nicht, dann wäre die Welt leer. Also da denke ich echt ganz oft, stell dir vor, wir würden in einer Welt leben, wo es diesen Song nicht gibt. Und ja, dann immer mein Mann, ja, dann würdest du es ja nicht wissen, dann würdest du es auch nicht vermissen. So, ja,
doch,
aber
man kann ja was vermissen, was es nicht gibt.
Vielleicht. Ja, aber ich
denke, die ganze Zeit denken, dass ich brauche irgendwie
ja,
sowas.
Ja, ja. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf sein neues Album und das wird alles, weiß ich nicht, wo wir jetzt Slim Shady begraben, aber
ja, das wird jetzt wirklich schwierig, ja, weil das kann nur entweder top oder flop.
Ja,
da
ja,
gibt's nicht okay.
Ja, und ich finde auch, also er hätte wahrscheinlich irgendwann aufhören sollen, aber das ist große, große Kunst. Mhm. Okay, jetzt Platz 9.
Hier. Okay, jetzt wird's ein bisschen aktueller. Platz 9 ist für mich The Heist von Macklemore und Ryan Lewis.
Mhm.
Weil,
auch gut,
ja, da
habe ich überlegt, ja.
Ja, also ich liebe Macklemore.
Mhm.
Da finde ich, gibt's so Songs, also Same Love oder so. Ich finde, das sind so wichtige Songs, die geschrieben worden sind und die einfach, weiß ich nicht, das Album ist auch nicht nur die beiden Singles, die ja jeder kennt, Can't Hold Us und Thrift Shop, aber das ganze Album an sich von Top to Bottom ist irgendwie total toll und die Texte sind toll und die Melodien sind toll und es bleibt einem irgendwie sofort. Und dann auch dieser Chor bei dem,
ja,
ich habe gerade vergessen, wie der heißt, der Song, aber da ist dann auch ein Chor noch mit drin, was eigentlich gar nicht zum Rap passt, weil ja, Rap jetzt ja nicht unbedingt man mit einem Chor verbinden würde und ich finde das einfach ein total krasses Album, auch das Beste von Mac. Ich finde, danach
echt?
Hat er sich nie
ich
wieder.
Ich habe, mein Macklemore-Album ist The Unruly Mess I've Made oder wie das heißt. Was
das war
eins
davor.
Ja,
ja.
Das war für mich mein, ist ja, auch für ja, mich immer noch mein Macklemore-Album.
Ja.
Aber da das Gleiche, der war ja der erste krasse, immer
ja,
schon Independent-Künstler und hat da sehr voll den Weg geebnet für alle anderen, die das auch mal gedacht haben, ah, so geht's auch.
Ja. Ja.
Und macht das alles
selber.
Immer schon komplett selber, ja, auch eine krasse Geschichte und ja, hat es auf jeden Fall schon auch geprägt.
Ja,
ja, finde ich gut. Mein Platz 9 ist ein bisschen speziell, möchte ich sagen, aber es ist Free Black von Black, also Six Black. Und zwar, weil ich finde, dass der eben für gerade POC und POC-Männer in diesem R&B-Ding und Hip-Hop-Ding eine andere Art von Verletzlichkeit und so weiter noch reinbringt. Und weil der eben seine Geschichte nochmal so krass verletzlich mit so einer geilen Stimme und so einem anders nochmal erzählt. Und der, glaube ich, da viel getan hat, dass man mal sagt, okay, das ist okay, eben diese verletzlichen Geschichten auch nochmal, wir erinnern uns, es ist okay. So, ja, vielleicht hat, klar haben das vielleicht irgendwie ein paar schon gemacht, aber so, es ist so okay, dass das ja so ist. Und mit Vater und so. Also irgendwie fand das ist total verletzlich und total schön und total geile, also einfach ein geiles Songs. Und es ist alle seine Alben, ich habe jetzt nur Free Black, weil das so das erste oder das Durchbruchsmäßige war, habe ich jetzt so das rausgenommen, aber ich höre alle seine Alben in einer Regelmäßigkeit. In aller Regelmäßigkeit höre ich die durch.
Krass, muss ich mal, ich habe, glaube ich, noch nie einen Song von Black gehört.
Doch, finde ich ganz, ganz fantastisch. Okay, Platz 8, das ist spannend.
Ja, Platz 8 ist bei mir Starcrossed von Kacey Musgraves, weil ich liebe ja Country-Musik, also musste auch ein Country-Album mit dabei sein. Und Kacey Musgraves hatten wir hier auch schon mal bei Hast du schon gehört. Die kann einfach, also sie hat ja auch für das Album davor, glaube ich, ziemlich viele Grammys gewonnen. Ich finde das aber noch besser und die kann einfach krass Geschichten erzählen.
Okay.
Und sehr ehrlich und auch sehr schmerzhaft. Also sie sind alle sehr schmerzhaft und sehr, sehr traurig. Ich liebe traurige Musik. Und das Album ist sehr traurig.
Okay.
Und ja, ich finde, die hat eine besondere Stimme und die erkennt man auch überall wieder.
Ja.
Ja.
Krass. Hast du mal geguckt, ob die irgendwo auftauchen? Also bei der Liste, bei Apple oder bei
ja,
Rolling
ich glaube, ich weiß nicht, ob Golden Hour oder Star. Ich glaube, Starcrossed war bei Apple mit drin, aber ich weiß nicht,
ja,
wie viel der Stelle. Also Kacey Musgraves auf jeden Fall. Ich weiß aber immer nicht, ob Golden Hour oder Starcrossed. Ich glaube, es war Starcrossed.
Aber das habe ich nämlich dann auch immer gemacht. Ich habe so meine aufgeschrieben und die Reihenfolge, also die würde sich, wenn ihr mich heute fragt, würde die sich nochmal ändern als gestern, als ich es vorbereitet habe.
Ja.
Aber irgendwann muss man sich ja festlegen. Mhm. Aber dann habe ich immer gedacht, dann habe ich so geguckt, okay, bei Apple auch dabei. Und dann war ich ganz stolz. Ich habe doch ganz guten Geschmack. Und so ging es mir auch mit meiner Platz 8, Adele 21 habe ich da genommen. Das ist Platz 15 sogar bei Apple Music. Auch weil ich da finde, also das 30-Album holt mich mehr ab, weil es einfach mehr in meiner Lebensrealität da war. Mhm. Aber dieses 21-Album, da dachte ich, wer ist die? Das ist ja ganz was Neues. Hallo, willkommen in meinem Leben. Das war so, wo ich dachte, toll. Und wo man auch da schon dachte, da ist die bleibt.
Ja.
Irgendwie war das so.
Ja,
ein,
Adele ist.
Ja, ja. Und das habe ich da gehört und das war ja komplett auch meine Zeit. Und da dachte ich, ja, hallo, alle Tore offen für Adele auf jeden Fall.
Mhm.
Deswegen ist das
ja,
auf jeden
Adele,
Fall Platz 8.
Ja, Verstehe ich.
Weil man es nicht dauernd hören kann, weil da muss man auch, also wenn man jetzt einen guten Tag hat, dann würde ich denken, muss man vielleicht jetzt nicht alles daran immer hören, aber deswegen zu besonders.
Wenn man einen guten Tag hat, stimmt das.
Wenn man einen guten Tag hat, aber deswegen kann ich jetzt nicht, also was heißt, kann ich nicht so oft hören, natürlich höre ich es aber auch andauernd wieder, aber
ja,
auch
man muss schon in der
Album,
Stimmung
aber
sein,
genau.
Ja. Du kannst ja auch jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie ein total Hip-Hop-Album hören, wenn es dir total schlecht geht, vielleicht geht das auch nicht immer, also ist ja immer so.
Genau.
Jetzt sind wir schon bei Platz 7,
ja?
Ne? Da ist bei mir Pure Heron von Lorde.
Ich habe die alle,
doch, das
alle
ist
noch nicht gehört.
Doch,
die
das kennt, doch, natürlich. Fast. Das kennst du, da ist Teams drauf.
Ja,
und
ja,
Royal,
ja,
und
aber das ganze Album nicht.
Aber das ist der Hammer. Das ist bei Apple Music Platz 96, also weit hinten. Aber immerhin mit drauf. Und ja,
ja.
Ich finde die hat einfach eine coole Stimme und das hört sich hört man gut. Ich finde es einfach was anderes.
Ja.
Deswegen was
ja.
Besonderes und deswegen.
Ja. Und die ist auch super. Die habe ich einmal beim Sick It letztes Jahr, glaube ich, war das Lorde? Ja. Live gesehen und die ist auch also ganz toll, weil die auch so eine besondere Stimme, die man einfach immer raushört.
Ja, die Musik hat mich irgendwie direkt gecatcht, als ich das erste Mal gehört habe und dann finde ich immer das schon.
Ja, Royal ist ja auch All-Time classy, auf jeden Fall.
Ja.
Bei mir wird es auf Platz 7 jetzt, also da wird es jetzt ein bisschen kitschig und ein bisschen, da sind wir komplett in der Popkultur angekommen, Mainstream. Da muss auch mal ein Justin Bieber her.
Kommt bei mir auch noch.
Und da habe ich mein, es ist mein Lifetime-Album genommen, Purpose. Ich war zwischen Justice und Purpose, weil ich das neue, also das aktuellste auch noch krass einfach finde.
Purpose.
Ja, Purpose. Aber ich fand bei Purpose, und deswegen finde ich, ist dieses Album dazu recht, pass auf, meine Argumentation, weil vorher war dieser Teenie und Mizi Mizi Ini Mini Mini Mo Mausi Bär und Purpose, genau. Und Purpose war, jetzt sind wir aber alle erwachsen und jetzt ist er ein total ernstzunehmender, krasser Künstler, der da auch da zeigen konnte, was er kann, stimmlich und alles. Er ist ja, also der ist ja auch einfach krass, er ist ein krasser Musiker, der ist krass talentiert. Und das war für mich die Wende bei Purpose und dann ist er mit jedem Album ja nur stärker zurückgekommen und das ist, wie gesagt, für mich aktuell der einzige Künstler, der das geschafft hat.
Ja, das stimmt. Finde ich voll krass, weil man das so sieht, weil für mich war, ich war halt noch voll teeny, deswegen war für mich das jetzt nichts Neues, aber das war einfach auch nicht anders als das. Klar, jetzt, wenn ich mir jetzt anhöre, logisch klingt der da erwachsener als bei Baby oder so. oder bei My World, seinem ersten Album. Aber trotzdem, für mich
weil
war das halt
der
noch
Abstand
so,
nicht so groß
nee.
War. Ja, ja. Nee. Ich hatte das eher von so einer mit mehr Abstand von so einer reflektierteren Sache, weil wie gesagt, vorher war ich viel zu cool für Justin Bieber. Hab ich gesagt, wer ist
cool,
dieser kleine Kinderstar da?
Verstehe ich.
Ja. Und dann kam Purpose und habe ich gedacht, hoppsala, die wussten, was gut ist. Und deswegen ist das mein Platz 7, höre ich auch immer noch super, super gerne.
Siehst du, mein Platz 6 ist Justice von Justin Bieber.
Siehst du?
Ja, nee, Justice finde ich, ja, wie du sagst, er ist mit jedem Album stärker geworden, deswegen ist das auch mein Lieblingsalbum und Plätze, also krasser Künstler.
Verstehe ich, finde ich auch. Justice. Ich habe ja auch hier Justin Bieber Purpose / Justice aufgeschrieben. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es auf jeden Fall für mich Purpose. Aber einfach, weil es diesen Wendepunkt markiert hat. Aber das ja auch irgendwie. Also ich finde ja, Justice hat ja auch wieder einen Wendepunkt an sich für diesen Justin, der jetzt viel bewusster ist und gesünder und irgendwie auf sich aufpassen will und irgendwie, ne? Der
ja, und da sind einfach Songs drauf. Also Ghost und so.
Ja.
Das ist einfach
All-Time-Favorite. Ja, auf jeden Fall.
Hat mich neulich erst jemand gefragt, was mein Lieblingssong von Justin Bieber ist.
Ja, Ghost.
Ghost und Intentions.
Oh, auch so unterschiedlich.
Ja.
Okay.
Ja. Ich brauche beides. Also, Verletzlich, aber mich nicht.
Genau so. gut, mein Platz 6 ist, wird's nochmal Hip-Hop, Kanye West. Das war natürlich komplett meine Zeit. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Platz 26, weil das, und man mag sich da, jetzt ist das natürlich auch aus der Zeit gefallen und es ist überhaupt nicht gut gealtert. Also die Musik ja, aber nicht er. Und das ist gar keine Frage, um Gottes Himmels Willen. Und davon distanziere ich mich auch. Und es ist tatsächlich so, dass ich auch diese Musik ja nicht mehr streame, was mir sehr weh tut. Aber ich denke so, ich kann dem jetzt keinen.
Ja,
also ich würde jetzt ja auch nicht Kanye West treffen und dem 0,01 Cent geben.
Nein.
Und so, oder genauso wie bei allen anderen, die da einfach verkackt haben. Aber My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Platz 26 auch bei Apple Music. Also das ist Genie.
Genau,
da
ist auch wieder Genie und dann Wahnsinn,
wurde.
Weil
leider,
so viel
leider.
Genie ist, dass du dann, ja.
Ja, leider. Aber das ist ein jeder einzelne Song ist genial und trotzdem nicht so abgespaced, wie es vielleicht bei einem Frank Ocean oder sowas dann irgendwie so abstrakt, sondern das hat ja trotzdem noch Melodien und so weiter. Ja. Also Allein, ja. Allein Runaway, sorry, wenn diese Ding, also das ist, ja, erkennst du ab der ersten Millisekunde, also das ist große, große Kunst und deswegen musst du das auf jeden Fall mit drauf, auch wenn ich es, wie gesagt, nicht mehr höre. Aber es ist was ich vermisse.
Ja, verstehe ich. Ja. Das hast du mir gezeigt, das Album, das habe ich dann gehört, nachdem du gesagt hast, ich muss das hören, irgendwann vor ein paar Jahren mal. Fand ich auch richtig krass, aber ich glaube, weil es für mich damals gar kein...
Nee, ja. Keine Rede. Da war ich, glaube ich, im Abi oder also kurz vorm Abi oder so. Also das war dann natürlich meine Zeit.
Nee, so cool war ich nicht. Ich merke aber, ich war voll der Teenie. Also ich habe einfach keine coole Musik gehört. Damit war so voll der Teenie.
Voll witzig eigentlich, weil ich bin ja auch voll im Dorf aufgewachsen, aber in Nürnberg. Und falls uns Leute aus Nürnberg hören, aber wir hatten halt die Base dort. Wir hatten halt die amerikanische Base dort. Ja. Und da waren wir natürlich dann schon voll influenced von den... Klar, Hip-Hop und so weiter.
Meine
ne?
Zeit war halt genau dieses Disney.
Ja, das stimmt natürlich auch.
Alles, also da warst du so drin, weiß ich nicht, wer so cool war und das schon gehört. Gab's, aber ich war's nicht.
Wir halt jetzt auch wieder. Mainstream. Eigentlich sind wir jetzt wieder in deinem Circle angekommen, weil jetzt ist ja auch Pop-Era hoch 93, ne? Mit einer Tate McRae und allem. Oder auch Disney wieder mit einer Sabrina Carpenter, die da auch wieder als Disney-Star jetzt erwachsen durchstartet und so. Eigentlich sind wir jetzt wieder angekommen.
Können wir auch schön bei Disney bleiben, weil mein
Platz 5 okay.
muss sein, weil es muss einfach sein, ist Plastic Hearts von Miley Cyrus.
Ach so, na klar. Ja, okay. Aber das wäre auch mein Favoriten Miley Cyrus-Album.
Ja, also ich bin riesen Miley Cyrus-Fan, immer schon. Obwohl ich nie Hannah Montana Fan war, sondern immer nur Miley Cyrus, was irgendwie ganz lustig ist.
Ja.
Und Plastic Hearts, ich finde die ganzen Cover, die sie mit drauf hat, aber die sie auch neu gemacht hat. Also gerade hier Midnight Sky und so, das finde ich. Was ich bei Miley immer so cool finde, ist, dass sie die Einflüsse, die sie früher hatte, so mit in ihre neue Musik reinbringt, sodass man selber auch, dadurch habe ich Fleetwood Mac kennengelernt, dadurch habe ich Blondie kennengelernt. So. Und das finde ich irgendwie ganz cool, wenn man sich neu inspirieren lassen kann.
Stimmt.
Und das mag ich total.
Stimmt.
Und da finde ich, sind auch sehr, also Angels oder so, sind ja super persönliche Lieder mit drauf, die sie davor gar nicht... so hatte. Davor war es halt sehr teeny noch und dann zwischenzeitlich sehr
wir finden
Flower
uns
Power. Dann war es sehr Pop und Hip-Hop mit Bangers und dann wurde es aber, dann gab es eine Zeit, da konnte ich mit Miley gar nicht anfangen.
Ja, man wusste irgendwann nicht, wo geht's hin. Also man hatte so richtig das Gefühl, die weiß selber nicht, wer sie ist, wo sie ist, was sie will. Ja. Ne? Und dann ist es, glaube ich, schwierig, das
und
zu transportieren.
Da habe ich das Gefühl, sie hat sich gefangen, finde ich immer so blöd, aber sie ist dann erwachsener wieder geworden.
Ja. Kann ich komplett nachvollziehen. Und deswegen ist das auch, also das wäre auch mein Lieblings Miley Cyrus. Also Miley Cyrus, Miley Cyrus einfach. Ach du je, wie nee. Aber mein Platz 5 ist ganz was Aktuelles, Ray. My 21st Century Blues.
Krass.
Weil das höre ich seitdem auch rauf und runter und das finde ich auch, es hat ein bisschen Amy Winehouse-Vibes, ohne, glaube ich, die viele Tragödie, aber auch ihre Geschichte krank, also mit diesem wirklich 11 Jahre durfte sie nichts rausbringen oder wie auch immer, unterdrückt von den Labels, dann independent durchgestattet, dann diese auch Kunstwerk rausgehauen an Alben, an Album, wo ich, also jeden einzelnen Song ist so krass und ist so fein, ich glaube, das meint Apple Music mit kuratiert, es ist wirklich wie, als wäre das ganz fein ausgewählt worden und ganz bewusst zusammengestellt und es ist von top to bottom und so musikalisch einfach, ich finde das ganz, ganz krass musikalisch.
Ja. Schwer zu ertragen manchmal das zu hören, finde ich, weil es,
aber ich glaube, manchmal
voll
muss das
cool.
Kunst, also das muss Kunst sein und
total.
Können und tun
total.
Und Ice Cream Man oder wie, das ist also einfach total Liebe zu Musik.
Total.
Finde ich dieses Album.
Ja, extrem. Platz 4 ist.
Da lacht sie schon.
Hit Me Hard and Soft von Billie
Eilish. Okay, spannend.
Ja. Doch, es
krass, dass es auf Platz 4 schon kommt.
Einfach Billie Eilish und krass und. Also alles, was wir letzte Woche gesagt haben eigentlich, weil...
Hört euch die Folge nochmal an.
Geniale Künstler, ich glaube, mit keinem zu vergleichen so richtig momentan und
witzig. Mein Platz 4 auch nicht, können wir auch gleich weiter, ist Beyoncé Lemonade. Das wäre bei mir das. Deswegen ganz schnell zu Platz 3, haben wir auch schon drüber gesprochen.
Platz 3 ist bei mir jetzt, also ich kann mich nicht entscheiden, weil ich finde Lemonade auch richtig krass oder Cowboy Carter, weil ich Cowboy Carter so... Ich glaube, ich nehme Cowboy Carter, weil ich das noch...
Ist ja auch
künstlerischer,
bei dir,
und nur, also weil ich das ganze Album einfach so krass erzählt finde und die Struktur dahinter und wie es aufgebaut ist und ich finde, es ist so ein Album, was man mit keinem weiteren vergleichen können kann.
Ja. Und ich glaube auch viel geplanter, durchdachter wahrscheinlich als Lemonade, ne? Also das ist ja sehr
Also wenn Daddy's Lessons auf Platz, auf Cowboy Carter drauf wäre, dann wäre es dann wäre es eindeutig Platz 3.
Verstehe ich. Mein Platz 3, da haben wir uns ja schon drüber gestritten, als wir eine Folge über ihn gemacht haben, unser neues Album, Justin Timberlake, Future Sex Love Sounds. Future Sex Love Sounds ist einfach ein underrated, grandioses, grandioses Album, das ich auch immer wieder höre, gerade auf langen Autofahrten oder sowas, wo auch, also da ist also kein Song drauf, der scheiße ist. Da ist kein Mensch hat jemals gesagt, das ist ein Kackalbum. Mhm. Das war Peak Justin Timberlake. Der hat den Weg geebnet für wir machen 6-Minuten-Songs und in der Mitte ist es einfach ein komplett anderer Song. Stimmt, und das war da das allererste Mal, hat er da gemacht. Ja. Und
das hat er da auch gut gemacht.
Genau. Mhm. Und deswegen ist es auf jeden Fall Platz 3. Fantastisch. Ja. Und da würde ich alles dafür geben, dass ich diese Tour nochmal erlebe. Da weiß ich aber noch, ich war zu jung. Weil da durfte man erst ab, vielleicht erst 21, war ja bei Future Sex Love Sounds. Und das war alles ganz ui. Und es war noch eine andere Zeit. Und da war ich, glaube ich, noch zu jung. Ich durfte da nicht alleine oder irgendwie halt nicht ohne Mama oder Papa rein. Und die haben gesagt, naja, klar, ich gucke mir jetzt nicht Future Sex Love Sounds an. Und deswegen habe ich die Tour verpasst.
Oh nein.
Ja, und da würde ich, also da würde ich gerne in die Zeit zurückreisen und mir das nochmal angucken. Das ist das Allerlieblingsalbum.
Ja, war ich auch einfach zu, also ich, das habe ich gehört, weil das lief bei uns zu Hause auch, aber da war ich zu jung, um es wahrzunehmen.
Ja, verstehe ich.
War für mich halt so, ach, was Papa hört.
Ja.
Weißt du so?
Ja, verstehe ich.
Aber ja, auf jeden Fall.
Okay, Platz 2, spannend.
When we all fall asleep, where do we go? Das habe ich auf Platz 2 von Billie
Eilish. Zweimal Billie Eilish, okay. Finde ich auch gut, dann wird es gleich spannend. Ich habe Take Care genommen von Drake. Platz 47 bei Apple, weil das auch komplett, also Drake hat natürlich auch nochmal das Game einfach nochmal erneuert und das auch nochmal auf ein anderes Level gebracht. Und den Drake jetzt, finde ich, kann man ja total vergessen.
Ja,
also das klingt seit, ich weiß nicht, 5 Alben wie ein einziger Beat, ein einziges Mixtape. Ich sehe überhaupt keine Ups und also ganz leider, aber Drake, Take Care ist also... Fantastisch, auch da, top to bottom, jeder Song geil, höre ich immer wieder, hab da 1000 Lieblingssongs drauf, jeder, also Song so überraschend, so anders, so neu, so geil, dass ich da, also das ist auch
ganz auch
großer Platz in meinem Herzen. Jetzt sag ich Platz 1 zuerst, weil du hast es eigentlich schon gesagt, bei mir ist Platz 1 Billie Eilish.
Ja,
und ich denke auch Hit Me Hard and Soft, aber ich wusste nicht, ob das schon zählt. Deswegen habe ich When Do We Fall Asleep, Where Do We Go, aber nein, ich würde sagen Hit Me Hard and Soft, weil ich finde... Hands down, Billie Eilish von unserer Generation, die most outstanding. Also da kommt keiner ran. Das ist wahrscheinlich wie sowas, wie Apple Music da bei Prince geschrieben hat. Die ist ein Präzedenzfall.
Ja.
Null vergleichbar, ganz neu, ganz anders. Und deswegen muss für mich eine Billie auf die 1.
Ja, und deswegen habe ich Hit Me Hard and Soft auch nach When We All Fall Asleep, Where Do We Go gepackt. Weil When We All Fall Asleep, Where Do We Go, boah, dieser Titel, war damals so krass und neu und was anderes, dass das einfach noch ganz andere Auswirkungen hatte, als dieses Album rausgekommen ist, als jetzt. Obwohl das ich jetzt Hit Me Hard and Soft auch lieber mag, aber das war damals irgendwie noch krasser.
Das stimmt. Ja, weil das wirklich noch nie da gewesen ist.
Mein Platz 1 ist 30 von Adele.
Oh, da hast du Adele draufgepackt. Auch krass. Oh, sehr einfach von den Texten her, oder wie?
Und Musik und was es mit mir gemacht hat, als rausgekommen ist, wie oft ich die Songs auch höre, ist auch sowas wie, gut, Fleetwood Mac holt mich herunter, Adele lässt mich also alles fühlen, aber das... finde ich einfach ein krasses Album,
Schön, aber das ist doch das, was das auch soll. Also, ne, und da kann man auch mal sagen, das lässt mich alles fühlen.
Ja.
Und dann, das ist genug Grund, um zu sagen, deswegen ist es da jetzt da unter meinem Platz 1 und mein All-Time-Favorite. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, wie cool. Das war ja sehr spannend. Wenn ihr noch dabei seid, dann freuen wir uns, dass ihr die Reise mit uns gegangen seid. Und wie gesagt, kommentiert uns unbedingt drunter, was eure Top 3, Top 5, ich weiß nicht, wie viele Zeichen man da kommentieren kann, aber tut es. Und das fände ich sehr, sehr spannend.
Mhm.
Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin folgt uns gerne auf allen möglichen Social Media. Ich habe es heute nicht mit der Sprache, ich sollte was mit Sprache machen. Auf allen möglichen Social Media Kanälen. Da gibt es natürlich auch abseits dieses Podcasts immer wieder Pop-Updates und was alles da Neues ist, packen wir euch da immer ganz schnell in die Story. Folgt uns da, folgt uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und wie gesagt, dann nächste Woche wieder eine neue Folge.
Ja.
Bis dahin. Tschüss.